Wenn jemand so sagt, Ruhe bitte, dann meint es meistens, wir sollen aufhören zu reden, es ist Zeit, still zu werden. Gott möchte, dass wir vor ihm still werden, damit wir auf seine Stimme hören können. Und bevor wir uns in die Sommerferien verabschieden, nicht, dass alle dann weg sind, aber doch die einen oder die anderen dann immer zu verschiedenen Zeiten, wollen wir noch einmal hören, was Gott dazu zu sagen hat. Und auch gerade in dem Bezug zu sagen, was ist die richtige Mischung von Arbeit, Urlaub, Ferien. Dann habe ich mir gedacht, ich schaue das einfach mal in der Schrift nach. Und ich habe weder Urlaub noch Ferien gefunden. Ich habe sehr wohl gefunden, dass es von Ausruhen auch die Rede ist. Ich möchte, wir haben vorhin schon Hebräer 3 gelesen, ich möchte, dass wir das folgende Kapitel Hebräer 4 aufschlagen. Ich lese zuerst die ersten 3 Verse und da hören wir von dieser Ruhe. Hebräer 4, 1 bis 3. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, auch nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Das Erste, was Gott hier uns zeigt, ist die Aufforderung, komm zur Ruhe. Er fordert auf, sicherzustellen, dass wir diese Ruhe nicht verpassen. Und er nimmt Bezug auch auf die Israeliten und auf ihren Auszug aus Ägypten. Und sagt, ja, sie waren dann von der Sklaverei rausgekommen, aber sie waren noch nicht unbedingt zur Ruhe gekommen, sondern stattdessen wanderten die ganze Zeit umher in der Wüste. Und das ist dann jetzt nicht mehr unsere Zeit, aber nur weil wir in die Ferien haben oder in Urlaub fahren, heißt das noch lange nicht, dass wir unbedingt zur Ruhe kommen. Und der Autor warnt, dass die Verheißung der Wüstengeneration nicht half, weil sie nicht glaubten. Gott hatte ihnen dieses Land verheißen, diese Ruhe verheißen, aber statt dass sie diese Ruhe dann auch empfangen haben und es angenommen haben, haben sie gemurrt und gezweifelt und als Ergebnis dessen kamen sie nicht ins gelobte Land. Nun, er schreibt dieses hier und sagt ihnen, dass auch uns eben diese gute Botschaft verkündigt worden ist, wie auch jenen. Wen meint er hier? Wem gilt auch diese Warnung? Nun, zuerst einmal zu denen es zuerst geschrieben waren, denn es heißt, passt auf, dass nicht jemand von euch, also an die ist es geschrieben, er sagt, passt auf, dass nicht jemand von euch zurückgeblieben erscheint und nicht diesen Frieden bekommt. Aber dann in der Übertragung auch, ist das für uns geschrieben. Zum Beispiel, wir sind gleich zurück in Hebräer, aber in 1. Korinther Kapitel 10 wird auch auf diese Wüstenwanderung Bezug genommen. Und dann heißt es, nachdem verschiedene Ereignisse aufgeführt worden sind, Vers 11, 1. Korinther 10, Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Er sagte, also auch für uns sind diese Lektionen aufgeschrieben, damit wir daraus tun. Okay? So, was können wir dann tun? In der Lesung, die wir vorhin schon hatten in Hebräer 3, da heißt es in Vers 12 und 13, ich lese das noch einmal, Hebräer 3, 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Was wir machen sollen, ist, dass jeder von euch jeden Tag einander ermuntert, dass wir uns nicht von der Sünde betrügen lassen. Dass wir uns nicht abbringen lassen und sagen, ich brauche dieses und jenes, ich brauche diese Veranstaltung, ich brauche diese 3 Wochen, wer weiß wo, damit ich wieder Ruhe habe. Und dann sagte er, lasst euch erkennen, die Ruhe und den Frieden, den kriegen wir nicht von einem bestimmten Ort, sondern von einer Beziehung mit dem Herrn. Und genau dieses macht der Hebräerbrief dann, dass er dieses Ermutigen und Ermahnen in verschiedenen Abschnitten immer wieder abspricht. Das heißt aber auch, Ruhe findest du nicht in der Einhaltung von Regeln, sondern im Vertrauen auf Gottes Gnade. Ja, es ist nicht, und nicht der, dabei ist es nicht der Glaube an sich, der die Ruhe bringt, sondern Gottes Verheißung. Ja, und er warnte eben und sagte, diese sind nicht in die Ruhe eingekehrt, weil bei ihnen die Verheißung sich nicht mit Glauben verband. Okay? Das heißt, Gott hatte diese Verheißung gegeben, aber weil sie nicht darauf vertraut haben, dann war das Angebot da, aber sie haben es nicht in Anspruch genommen. Und sie irrten umher und für 40 Jahre waren sie unzufrieden, wanderten in der Wüste umher und hatten nicht diesen Frieden. Und man sagt, ich biete es euch an, aber dazu braucht es, dass ihr es auch annehmt für euch. Ja. Nun diese, er sagt hier, auch euch ist die gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Diese frohe Botschaft für die damals war Befreiung aus Ägypten und dann Einzug ins gelobte Land. Die gute Botschaft für uns ist nicht, dass wir irgendwo aus einer Gefangenschaft rauskommen und kann natürlich sein, dass Gott auch aus Drogen und so weiter befreit, ja? Aber es ist nicht so sehr dieses von einem Ort zum anderen, sondern dass wir die frohe Botschaft haben, dass Christus gekommen ist, für unsere Schuld gestorben ist. Und wir haben eine Hoffnung einmal in die Ewigkeit, aber nicht nur, dass dann irgendwann wir einmal Ruhe und Frieden haben werden, sondern er sagt, wir sollen jetzt eingehen in diesen Frieden. Wie machen wir das? In Philipper 4 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er sagt, dieses ist jetzt möglich. Er sagt nicht, der wird irgendwann euch zur Ruhe bringen, wenn dann irgendwann alle Probleme beseitigt sind, sondern wir dürfen jetzt das, was uns Sorge bereitet, das, wo wir noch keine Antworten, wo wir noch keine Lösung für haben, wir dürfen das im Gebet dem Herrn abgeben, mit Danksagung. Und er verheißt der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. Sagst du, naja, also ist ja völlig unlogisch. Unlogisch in dem Sinne, dass es nicht rein darauf beruht, dass ich jetzt die Lösung habe, sondern zu sagen, ich kann dieses erleben, Gott ist da und er wird hindurchtragen. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, ich weiß nicht genau, wohin er führt, wie lange dieser Zustand noch dauert, aber ich kann ihm vertrauen. Und so bekommen wir durch Glauben einen Frieden, eine Ruhe für die Zukunft zugesagt, aber weil wir dieses haben für die Zukunft, gibt es uns gleichzeitig jetzt eine Ruhe zu sagen, okay, Gott hat zugesagt, er wird mich dorthin bringen, wie er den Israeliten gesagt hat, ich werde euch in dieses Land bringen. Aber unsere Herausforderung ist zu sagen, in diesem Glauben jetzt zu leben, zu sagen, okay, ich weiß nicht immer den ganzen Weg, aber ich weiß, er wird mich dorthin bringen. Und das gibt mir jetzt schon einen Frieden und eine Ruhe. Ich habe diese Woche eine Dokumentation gesehen, die das ein bisschen veranschaulicht. und die mich sehr angesprochen hat. Und zwar von Missionaren nach Afrika, David und Svea Flood, kommen ursprünglich aus Schweden und sind in die demokratische, also was heute die Demokratische Republik Kongo ist, gegangen mit dem Herzensanliegen, wir wollen auch diesen Menschen von Jesus erzählen. Wir wollen, dass auch dort einfach Menschen diese Hoffnung bekommen, diesen Frieden bekommen. Sind hingekommen und hatten dann es auf dem Herzen zu sagen, nee, wir wollen nicht einfach nur uns in einer Missionsstation niederlassen und dort unser Leben führen, und wir wollen zu den Leuten vor Ort, und haben sich dann ein Dorf irgendwie auf dem Herzen gehabt und sagen, da gehen wir hin. Sind hingekommen und der Häuptling hat gesagt, nee, wir wollen euch hier nicht. So, jetzt sind sie ganz von Schweden dahin gereist, sind angekommen, sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Der Häuptling lässt uns nicht rein. Haben dann also außerhalb des Dorfes eine Hütte gebaut, haben dort gelebt. Und den einzigen Kontakt, den sie mit dem Dorf hatten, war ein kleiner Junge, dem das Dorf erlaubt hat zu sagen, ja, den dürft ihr Eier verkaufen und ein bisschen Kontakt haben. So, das war der einzige Kontakt zu diesem Stamm. Und dann wurden sie krank mit Malaria, und die Svea ist nach 17 Tage nach der Geburt ihrer Tochter ist sie gestorben. Und der Mann sagt, der David, ey, was soll das hier? Wir haben die ganze Zeit, wir haben gebetet, wir haben versucht, hier hinzukommen, und einzigen Kontakt, den wir haben, ist dieser Junge, der hat jetzt gesagt, dass er glaubt, was daraus wird, wissen wir nicht. Meine Frau ist gestorben, ich habe ein Neugeborenes hier, ich habe noch einen 2-jährigen Sohn. Gott, wo bist du? Wie führst du, ich sehe das nicht? Und er geht. Er nimmt seine Kinder mit, lässt die neugeborene Tochter in der Missionsstation, geht selber mit zurück nach Schweden, gibt sich dem Alkohol hin, gibt auf und sagt, da ist nichts. Und hört für 50 Jahre nichts. Und ist verbittert, und keiner darf in seiner Gegenwart überhaupt von Gott reden. Nach 50 Jahren bekommt er Besuch. Ich überspringe sehr vieles, aber nach 50 Jahren bekommt er Besuch. Und eine Dame kommt rein und sagt, Papa, ich möchte mit dir reden. Es war diese Tochter, die überlebt hat, die dann zwischendurch von einem anderen Missionsehepaar übernommen wurde, in Amerika groß geworden ist und sagte, sie ist nach Schweden gekommen, sie möchte noch einmal ihren Papa sehen. Und erstmal sagt er, hey, ich wollte dich nicht aufgeben, aber ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Und erinnert sich dann, was alles passiert ist. Und diese Wut kommt wieder in ihm hoch. Sagen, Gott hat uns verlassen, der hat uns dorthin geschickt und dann war nichts da. Und er sagte, das liegt nur daran, weil du den Rest der Geschichte nicht kennst. Dieser Junge, ich habe ihn getroffen, er ist in der Zwischenzeit selber standhafter Gläubiger geworden, hat in dem Ort von dem Häuptling die Erlaubnis bekommen, eine Schule zu bauen, hat die ganze Klasse zum Glauben geführt, der Häuptling ist zum Glauben gekommen, und mittlerweile gibt es hunderte von Gemeinden, die daraus sind. Und deine Frau, Svea, die dort gestorben ist, wird bis heute in dem ganzen Land geehrt als die Missionarin, die ihr Leben gegeben hat, damit wir Hoffnung haben. Manchmal haben wir keine Hoffnung, weil wir nicht sehen, was Gott tut. Und er sagt hier den Hebräern, sagt, ihr seid auch so. Ihr seht nicht und ihr seid versucht, das ist der ganze Hebräerbrief, ihr seid versucht zurückzugehen, wieder zu opfern, wieder zu regeln, wieder euch an Sachen zu halten, damit ihr angenommen seid von der Gesellschaft. Er sagt, aber ihr habt doch eine Hoffnung und ihr müsst diese im Glauben annehmen. Vertraut. Wir gehen in eine Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Weil wir ihm vertrauen, können wir eine Ruhe haben, zu sagen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, wer das macht. Dann heißt es weiter in den Versen 4 und 5, denn Er hat irgendwo an dem siebten Tag so gesprochen, Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Nächste Aufforderung ist, folge Gottes Vorbild. Er sagte, diese Ruhe, zu der er auffordert, von der steht im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2 beschrieben, dass Gott am siebten Tag ruhte von all seinen Werken. Nicht, weil er kaputt war, sondern weil die Schöpfung fertig war, weil er vollbracht hatte, was er getan hatte. Und von da ab ausgehend hat er diesen siebten Tag als Ruhetag auch für uns festgelegt. Der Ruhetag soll keine Last für uns sein, sondern zur Erholung dienen. Jesus war damit konfrontiert und es ist Jesus, der sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Was heißt das? Jesus sagte, Gott hat euch einen Ruhetag gegeben. Für euch, um euretwillen, nicht euch, damit ihr irgendwelche Regeln halten könnt. Er hat nicht zuerst an den Sabbat gedacht und sagen, okay, jetzt brauche ich irgendwelche Menschen, die es halten. Sondern er hat den Menschen geschaffen und im Anschluss dann sagt, ich will, dass auch sie diese Ruhe haben können. Und in der Vergangenheit wurden ganz viele Regeln erfunden, was man jetzt an diesem Tag tun darf und was nicht. Aber Gott hat den Sabbat nicht gegeben, damit wir uns darüber streiten, sondern damit wir uns erholen. Interessant ist, die erste Erwähnung vom Sabbat als Ausdruck, was natürlich nicht alles ist, was Ferien und Urlaub sind, aber zumindest mal von Ruhe, ist in 2. Mose Kapitel 16, nämlich nach dem Auszug aus Ägypten, als Gott sie dann mit Manna versorgte. Und er sagte, hey, ihr dürft nur genug sammeln für jeden Tag. Und dann haben sich einige wieder nicht dran gehalten. Das war Teil dieses Nichtvertrauen. Und dann sind die ganzen Maden da reingekommen und sagen, hey, nur für einen Tag. Und dann haben sie am sechsten Tag gesammelt und sagten, aber hier ist jetzt doppelt so viel. Und er sagte, ja, weil morgen ist Sabbat, der Ruhetag. Und ich werde reichlich für euch geben, sodass ihr dann einen Tag Ruhe haben könnt. Das heißt, der Sabbat, der siebte Tag, ist nicht dazu da, das nachzuholen, was ich über die Woche nicht geschafft habe, sondern dass wir wirklich ausruhen in dem, was Gott uns verheißen hat. Ja. Und Gott hatte Israel dann ja diesen Sabbat gegeben, zu sagen, okay, ich möchte, dass ihr ruht. Und er gibt konkrete Anweisungen und sagte, okay, das gilt für dich, das gilt für deine Kinder, das gilt für Knechte und Mägde, das gilt für die Tiere. Alle sollen die Chance haben, sich auszuruhen. Nicht nur die, die es sich leisten können, sondern alle Menschen. Und er hatte nicht nur das gegeben, sondern er hatte diese Feiertage gegeben, wo er dann die gleiche Aufforderung gibt. Zu dem Zeitpunkt waren es drei Feste, dreimal im Jahr, wo alle jüdischen, zumindest die Männer waren verpflichtet, die anderen durften mitkommen, zu diesen Festen kommen. Es war quasi die Einführung von dreimal Urlaub im Jahr für jeweils eine Woche. Ja? Unter Gottes Anweisung zu sagen, ich habe euch geschaffen, ich habe euch Aufgaben gegeben. Ja, aber ich habe euch nicht als Werkzeug geschaffen, nicht als Maschinen, die nur dazu da sind zu produzieren, sondern ich habe euch geschaffen als mein Ebenbild, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Und ich möchte, dass ihr auch ruht. Und wenn ihr dieses tut, dann ist die Einhaltung des Ruhetags ein Vertrauensbeweis, dass Gott für mich sorgen wird, wenn ich mich an sein Wort halte. Sagen, okay, Herr, ich vertraue dir, jetzt arbeite ich diesen Tag nicht und ich vertraue darauf, dass du trotzdem für mich sorgst. Weil auch in unserer Gesellschaft, für Feiertage und Sonntage gibt es ja häufig einen Aufschlag, dass man mehr verdienen kann. Und viele machen das gerne und sagen, hey, dann kann ich mehr Geld machen. Und Gott sagt, du wirst durch mehr Geld nicht mehr glücklich, sondern du wirst Ruhe finden, wenn du mir vertraust. Ein Paradebeispiel davon ist Eric Liddell. Er war ein Läufer aus Schottland. Der hat 1924 an den Olympischen Spielen teilgenommen und war ein überzeugter Christ und er hatte ein konkretes Verständnis von diesem Sabbatgebot, nämlich, dass es sich auf den Sonntag bezieht und dass er keinen Wettkampf am Sonntag machen würde. Und er war der bekannteste 100-Meter-Sprinter der damaligen Zeit, war der Favorit auf die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Problem war, einer der qualifizierenden Läufe haben sie auf den Sonntag gelegt. Und sie haben alles versucht, irgendwie das anders hinzukriegen. Die Organisatoren haben gesagt, nee, Plan steht und den schmeißen wir jetzt nicht für jeden persönlichen Wunsch von jedem um. Wenn du nicht antrittst, kannst du dich nicht qualifizieren. Und er hat gesagt, das ist aber meine Überzeugung, ich möchte Gott zuerst ehren, nicht zuerst Ehre für mich bekommen. Ich werde nicht am Sonntag laufen. Naja, was kannst du dann sonst machen? Naja, hat er sich die Läufer rausgeschaut und sagt, naja, 400 Meter, die Stadionrunde, da ist kein Lauf am Sonntag. Okay, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe vorher Leichtathletik gemacht, das ist ein Unterschied zwischen 100 Meter und 400 Meter. Ja, normalerweise die 100 Meter Sprinter machen sich nicht so gut auf 400 Metern, weil die nach 110 Metern platt sind. Ja, aber er sagte, da kann ich, dann mache ich halt 400. Dann ist die gelaufen und Gott hat es geehrt. Und er ist die 400 Meter bei den Olympischen Spielen in Weltrekordzeit zum olympischen Gold gelaufen. Und er wäre der Erste, der sagt, ich will das nicht, um zu zeigen, was ich alles kann. Sondern Gott ehrt es, wenn wir ihn ehren. Wenn wir ihm vertrauen und sagen, Gott, ich weiß, das ist, was du von mir möchtest. Ich weiß, dass du mich nicht nur geschaffen hast, um viel Geld zu verdienen, um den besten Job zu haben. Du hast mich geschaffen zur Gemeinschaft mit dir. Und ich vertraue dir, dass wenn ich das tue, was du sagst, und das ist ja, was Vertrauen ist, ich das befolge, was du mir als Anleitung gegeben hast, dass du dieses ehrende. Folge Gottes Beispiel, der auch gesagt hat, ich habe die Welt in 6 Tagen geschaffen, und ich habe einen Tag geruht. Nicht weil ich, also Gott sprechend, ne? Nicht weil Gott es braucht, sondern weil er weiß, dass du und ich es brauchen. Deswegen hat er diesen Ruhetag eingeführt. Und er möchte, dass so wie Gott am 7. Tag von seinen Werken ruhte, dass auch wir zur Ruhe kommen. Und dann heißt es weiter, Verse 6 bis 11, weil es nun dabei bleibt, dass einige in diese Ruhe eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmte er wieder einen Tag, ein Heute, und sagte durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also nehme Gottes Angebot an. Er sagt, wir sollen eifrig sein, zur Ruhe zu kommen. Widerspricht sich das nicht irgendwie so ein bisschen? Was soll ich jetzt, eifrig sein oder zur Ruhe kommen? Ruhe ist nicht das Ergebnis der eigenen Anstrengung, sondern das Resultat von der Inanspruchnahme von Gottes Verheißung. Er sagt, sollt eifrig sein, aber nicht im eigenen Eifer, nicht indem ihr euch ereifert, nicht indem ihr euch anstrengt, sondern ihr sollt zur Ruhe kommen, indem ihr sagt, Gott, das ist, was du versprochen hast. Und ich strebe danach, dieses auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Hier ist der Brief, den ich bekommen habe, der mir Sorge bereitet. Aber Herr, du hattest gesagt, ich darf mit all meinen Sorgen zu dir kommen und sie dir hingeben. Ich vertraue dir. Und du hast versprochen, bei mir zu sein und für mich zu sorgen. Und ich vertraue, dass du das tun wirst. Was das Ergebnis ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, das ist deine Zusage und ich klammere mich daran und ich halte mich daran. Und genau deswegen zitiert der Autor hier auch aus Psalm 95, Vers 7, wenn er sagte, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn das ist, was Israel getan hatte. Sie hatten die Verheißung gehört, aber sie nicht in Anspruch genommen. Sie hatten gehört zu sagen, ich werde euch dieses Land geben, aber sie schauten auf die Leute in dem Land, sie schauten auf die Befestigung der Städte, sie schauten auf sich selber und haben gesagt, das geht nicht. Sie schauten sich die Landschaft an und sagte, wo soll hier Wasser herkommen? Wo soll hier Essen herkommen? Und sie vertraut nicht, dass Gott, du hast versprochen und du hast uns bis hierher schon geführt. Du wirst uns auch weiterhin führen. Und wir denken manchmal zu sagen, kapieren die das nie? Ich meine, Gott hat sie aus Ägypten, dem Land mit der größten Militärmacht der damaligen Zeit, von dem Pharao herausgeführt und sie sind von der Sklaverei befreit worden und nicht nur ein paar, die fliehen konnte, sondern das komplette Volk. Und er hatte sie in der Wüste versorgt. Jeden Morgen neu kam dieses Manna, außer dem Sabbat, da kam am Tag vorher gleich doppelt. Und sie haben dieses erlebt, aber zu sagen, ja, ja, das stimmt, aber hier ist ja eine neue Situation. Aber wie ist es bei uns? Ja, Herr, du hast damals geholfen. Du hast dieses Gebet erhört. Du hast mich von den Drogen befreit. Du hast mich in dem Unfall bewahrt, dass ich nicht mehr verletzt war. Aber jetzt ist ja eine andere Situation. Klar, es ist eine andere Situation. Aber es ist der gleiche Gott. Und es ist die gleiche Welt. Und er ist fähig und wir sollen darauf vertrauen. Und das ist seine Aufforderung hier, dass wir ihm vertrauen. Aber wir müssen auch lernen, die Ruhe kommt nicht vom Hören, sondern vom Gehorchen. Die Israeliten hatten diese Zusagen gehört, aber nicht geglaubt. Und der Friede kommt nur, wenn wir unser Vertrauen da reinsetzen. Die Ruhe ist keine Voraussetzung vom Glauben, sondern eine Folge des Glaubens. Es ist nicht, okay, wenn ich Frieden empfinde, dann werde ich glauben, sondern Gott, du hast gesagt und ich vertraue dir und der Friede folgt. Oder so rum ausgedrückt, der Glaube ist eine Entscheidung, wem ich vertraue. Das bedeutet auch, jeder glaubt. Ich hatte auch am Bus Gespräch und jemand sagt, nee, ich glaube nicht. Ich sage, doch, du glaubst. Du glaubst vielleicht nicht an eine Religion oder an einen persönlichen Gott, aber du glaubst, dass du es schon packst, dass du gut genug bist. Du glaubst, dass das alles von selbst entstanden ist. Es ist nicht eine Frage, ob man glaubt, sondern wem man glaubt. Und entweder wir glauben den Verheißungen dieser Welt, zu sagen, hey, du bist dir selbst genug, mach aus dir etwas, Hauptsache du, oder wir glauben Gott, der sagt, ich bin da und ich bin da für dich. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich werde für dich sorgen und ich werde dich retten. Das heißt auch, ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, wir kommen nicht zur Ruhe durch einen Ortswechsel, auch wenn der manchmal helfen kann, sondern durch Glauben. Und er begründet hier und sagt, naja, wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, als sie dann das Land eingenommen haben, dann hätte es dieses Versprechen nach Ruhe nicht mehr geben müssen. Und er sagte, naja, aber ich zitiere Psalm 95 von David, der hat gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja? Und er sagte, naja, wenn der heute sagt, dann heißt das ja, dass David lebte 1000 vor Christus, Josua ungefähr 1400. Das heißt, 400 Jahre später war das immer noch gültig und auch heute ist es immer noch gültig. Und deswegen ist es offensichtlich, dass die Eroberung des Landes keine Ruhe brachte. Aber ebenso klar gilt das Angebot weiterhin heute, wenn ihr seine Stimme hört. Diese Ruhe ist nicht an einen Ort, nicht an ein Land gebunden, sondern an einen Herzenszustand. Die Ruhe kommt von dem Vertrauen in Gott. Oder so, du kommst nur zur Ruhe, wenn du erkennst, dass Gott dein Leben unter Kontrolle hat. Wenn wir das ablehnen, können die Umstände noch so ruhig sein, du wirst nie wirklich Ruhe finden. Weil es ja immer ist, zu sagen, ja, im Moment ist gerade gut, aber was ist morgen? Was ist, wenn das passiert? Was gibt mir eine Sicherheit, dass mir nichts passiert? Ja, wir werden nur wirklich zur Ruhe kommen, wenn wir erkennen, Gott ist da und er hat das Leben unter Kontrolle und er hat seine Verheißung gegeben und er weiß, wo ich bin. Er weiß, was ich durchgemacht habe. Er weiß, was mir noch bevorsteht. Er weiß, wo ich jetzt gerade drin stecke. Und er wird mich leiten. Wie er die Israeliten geführt hat. Nee, ich erwarte nicht, dass da irgendeine Wolkensäule vor mir hergeht. Aber ich erwarte, dass er mir in seinem Wort alle Anleitungen gegeben hat, die ich benötige. Und ich kann ihm vertrauen und ich kann ihm folgen. Und er wird mir seine Ruhe geben. Und diese Ruhe äußert sich auch konkret darin, dass wir nicht mehr versuchen, durch eigene Werke uns irgendwie zu rechtfertigen. Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Gott ist zur Ruhe gekommen und sagt, okay, ich habe fertig. Ja? Und er sagt zu uns als Menschen zu sagen, ihr könnt auch in diese Ruhe einkehren. Aber du sagst, ja, aber ich habe ja noch so viel zu tun. Ich habe noch so viel vor mir. Ich bin noch jünger als du. Ich habe noch Pläne. Und Gott sagt, ich weiß. Aber alles, was wesentlich ist, um zu dieser Ruhe, um zu diesem Frieden zu kommen, habe ich schon für dich vollbracht. Es hängt nicht von unserer Leistung ab, sondern es hängt vom Glauben an Christus ab, der für uns alles vollbracht hat. Und wenn wir ihm vertrauen und sagen, er hat es vollbracht und ich darf das in Anspruch nehmen, dann kann ich diese Ruhe haben. Heißt das, wir können einfach die Füße hochlegen und Gott machen lassen? Nein, aber wir können uns auf den Weg machen und Gott vertrauen. Oder so, wir dürfen ruhen in der Gewissheit, dass Christus schon alles vollbracht hat und wir dürfen gehen in der Gewissheit, dass sein Angebot auch anderen gilt. Auch von dem Dienst von José und Renate, was wir vorhin gehört haben. Hey, sie gehen nicht, weil sie sagen, ich muss gehen und wenn ich nicht gehe, dann wird Gott mich nicht mehr annehmen. Sondern ich gehe und ich will, dass auch diese Kinder in Costa Rica erfahren, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und der sie auch in diesen Häusern, die wir gesehen haben, nicht übersehen hat. Sondern der für sie da ist, der Christus, der auch für sie gestorben ist. Und ich gehe nicht, weil ich irgendwie Zwang auf mich gelegt ist. Ne? Wir haben euch nicht gezwungen oder gedroht oder sonst was gemacht. Ja? Sondern sagen, ich habe dieses empfangen und ich möchte, dass andere das auch empfangen. Und meine Ruhe besteht darin zu wissen, hey, Gott ist am Wirken. Und dieses Wort ist lebendig und kraftvoll. Und dieses Wort verändert Leben. Wie weiß ich das? Er hat es bei mir getan. Und ich bin nicht so viel besser oder so viel anders als irgendein anderer Mensch. Und deswegen gehe ich mit Zuversicht. Deswegen können wir mit Zuversicht zum Arbeitskollegen gehen. Weil, nicht, weil ich ihm alles erklären kann, nicht, weil ich klüger bin als er, aber weil Gott größer ist als er. Und weil er ihn retten kann und retten will. Aber der sieht das ja gar nicht ein. du hast es vorher auch nicht eingesehen, bis jemand zu dir kam und Gott durch sein Wort in deinem Herzen gewirkt hat. Und so nehmen wir sein Angebot an. Er sagte, noch einmal hier Vers 11, lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen, damit wir nicht nach dem gleichen Beispiel des Unglaubens fallen. Dass wir nicht uns selber in Schwierigkeiten bringen, uns selber Lasten auferlegen. Und Gott gesagt hat, die hättest du gar nicht selber tragen müssen. Erinnert ihr euch letzte Woche? Wir hatten das Bild von dem Gewichtheber und von dem Kran. Und so häufig denken wir, oh, ich muss das schaffen. Und Gott sagt, nee, lass mal. Ich bin der Kran und ich trage die Last für dich. Er fordert uns auf, seid eifrig, kehrt in diese Ruhe ein. Was passiert, wenn ich weg bin, wenn ich jetzt nicht vor Ort bin? Gott ist da. Ja, was wird mit meinem Haus passieren? Weiß ich nicht, aber Gott ist da und ich kann ihm vertrauen. Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Zuletzt noch, bedenke Gottes Autorität. Wie der Schreiber schon dargelegt hat, Gottes Wort ist wirksam. Es deckt auf, worauf wir wirklich vertrauen und womit wir uns schwer tun. Und wir können diesem Wort vertrauen, wenn wir dieses weitergeben, zu sagen, okay, ich weiß nicht alles, aber dies hier ist, wo ich mir sicher bin. Ja, manchmal haben wir das ja auch bei anderen Sachen, vielleicht irgendeiner Rechtssache und jemand fragt dich nach etwas und sagt, okay, so genau kenne ich mich nicht aus, aber hier ist das Grundgesetz und da steht drin, deswegen weiß ich. Und wir dürfen das Gleiche mit Gottes Wort machen und sagen, okay, ich verstehe nicht alles, ich kann nicht alles erklären, aber dies weiß ich, dies ist Gottes Zusage. Die Bibel ist kein totes Buch von toten Autoren, sondern ein lebendiges Buch von einem lebendigen Gott, der Leben gibt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, wenn man es wirken lässt. Und wir haben das bei den Israeliten gesehen. Und Gott sagt, okay, pass auf, ich werde euch aus Ägypten befreien und ich werde euch in das Land bringen. Ja, du hast uns aus Ägypten gebracht, aber in das Land, kann er das wirklich? Er sagt, ich habe es versprochen. Aber ihr könnt euch selber das Leben schwer machen, indem ihr sagt, nee, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass Gott mir in meiner Situation Frieden gibt. Es ist nicht möglich, dass ich vergebe, auch wenn es mich beauftragt. Es ist nicht möglich, dass Gott mich liebt. Der liebt zwar alle anderen, aber wenn er sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dann ist es die Welt minus ich. Man sagt, nein. Ja. Es ist effektiv, es ist wirksam und es gibt Leben, es gibt Hoffnung und es gibt Vergebung mit Gott und ewiges Leben, wenn wir diese Verheißung in Anspruch nehmen. Und deswegen können wir auch zuversichtlich das Wort weitergeben. Wie können José und Renate das machen? Die wissen ja gar nicht, was für Leute da immer kommen und wie die Jugendlichen sich vielleicht drüber lustig machen. Ihr Vertrauen ist nicht, dass die Jugendlichen so gutmütig sind, sondern dass Gott so groß und gutmütig ist. Unser Vertrauen in Veränderungen in anderen ist nicht, dass die so intelligent sind und das endlich schnallen, sondern dass Gott so ist. Es wird hier beschrieben, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wie ist es zweischneidig? Es bietet denen Ruhe, die ihm vertrauen, und droht denen Gericht, die es ablehnen. Deswegen geht in beide Richtungen. Frieden und Ruhe, wenn wir sagen, Gott, ich vertraue dir, aber auch die Konsequenz der Ablehnung. Und deswegen fordert er damals auf und fordert uns auf. Lasst uns in diese Ruhe eingehen. Gott weiß unsere Umstände. Er weiß nicht nur die äußeren Umstände, sondern er weiß auch, was in uns passiert. Wir können uns nicht vor Gott verstecken, aber wir können uns bei ihm in Sicherheit bringen. Das ist, was er sagt im Vers 13. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Alles bloß und aufgedeckt vor dem Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Was macht das mit uns? Ist es, der sieht alles, der weiß alles. Ja, und er liebt dich trotzdem. Nicht wegen dem, was er sieht, sondern wegen dem, wer er ist. Und wegen dem, weil er Liebe ist und Christus sein Leben für uns gegeben hat. Du hast heute sein Wort gehört. Was machst du damit? Jesus lädt ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Sommer steht vor der Tür. Wirst du Ruhe finden? Du wirst die Ruhe nicht finden in Griechenland oder Kroatien oder Italien oder Skandinavien oder Peru oder wo weiß auch immer du hingehst. Auch in Nürnberg wirst du nicht Ruhe finden, wenn du es an dem Ort suchst. Aber du kannst Ruhe finden, egal wo du bist, wenn du dich an den Herrn wendest. Wenn du dieses hörst, schiebst du das möglichst schnell beiseite und hoffst, in Ruhe gelassen zu werden? Oder findest du deine Ruhe in dem Herrn? Ich wünsche uns, dass wir diesen Sommer wirklich zur Ruhe kommen. Und ich weiß, diese Ruhe wird nicht darin bestehen, dass plötzlich es in der ganzen Welt keine Probleme mehr gibt. Aber wir, du nicht, wir können Ruhe erleben. Wenn wir sagen, Gott, du bist da, du hast die Kontrolle. Ich vertraue dir, dass das, was du zugesagt hast, du auch erfüllen wirst. Und auch wenn ich nicht weiß, warum ist meine Frau gestorben, warum ist dieser Wettkampf am Sonntag, warum wurde mir gekündigt, warum ist die Person krank geworden, warum hat der Bauplan nicht so funktioniert, wie er sollte, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott sein Ziel erreichen wird. Und er wird sein Ziel erreichen mit dir und mit mir und jedem, der ihm vertraut. Machst du das? Oder versuchst du es lieber selber? Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns Ruhe geben möchtest. Und ich bitte dich, hilf uns wirklich zur Ruhe zu kommen. All unsere Sorgen auf dich zu werfen und zu vertrauen. Du hast mich und du hast auch die Umstände. Du hast die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in deiner Hand. Herr, nimm uns. Und gib uns deinen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der dich bisher immer gesagt hat, lass mich in Ruhe. Ich bete, dass sie Ruhe in dir finden. Und ich bete für alle, die beladen, bedrückt sind im Moment. Herr, wir brauchen deinen Frieden. Nur bei dir gibt es wirklich Ruhe. Gib uns dieses, sodass wir erholt und gestärkt und in dieser Ruhe auch anderen dienen können, weil wir verweisen können und sagen können, Gott macht es, er hat es mit mir gemacht, er kann es mit dir tun. Höre auf sein Wort, handle danach und finde Ruhe in diesem Gott. In Jesu Namen. Amen.